Also jetzt schauen wir uns mal an. Ich gehe das Ding durch, indem ich bloß drei Parolen von denen rausnehme und die drei Parolen ein bisschen durchdenke, was da eigentlich gesagt wird. Ja, drei Stück. Die erste. In den letzten 25 Jahren hat es jetzt dreimal den großen Ruf gegeben. Wir sind das Volk. Das ist auch die große Pegida-Parole. Wir sind das Volk. In den drei Fällen hat es immer eine verschiedene Stoßrichtung gehabt. Das erste war, wir sind das Volk. Wir wollen von der SED nicht mehr regiert werden, sondern von dem Bundeskanzler Kohl. Das war die erste, das erste Auftreten, 89. Wir sind das Volk, die großen Leipziger Demos. Dann hat es in den 90ern, nein, in den 2005ern, 2005, 2007, hat es die Demos gegeben, wir sind das Volk, mit dem Ton, wir sind das niedere Volk. Wir sind die massenhaften Hartz-IV-Empfänger im deutschen Osten. Wir sind die, die alle arbeitslos sind. Wir sind das kleine Volk und fordern bessere Behandlung. Und heute hat der Ton, wir sind das Volk, zwei Stoßrichtungen. Die eine gemeinsam mit allen anderen, die andere anders. Die andere ist, wir sind das Volk, die nicht. Wir sind das Volk ist das anti-ausländermäßige, wir sind hier die Deutschen, wir sind hier die Hausherren. Und die gehören sich nicht. Und die zweite Stoßrichtung, davon rede ich später noch ein bisschen. Die zweite Stoßrichtung, wir sind das Volk, ist, wie in allen anderen Fällen, eine Stoßrichtung gegen den Staat. Wir sind das Volk. Staat, du hast uns zu entsprechen, du sollst deine Politik ändern, im Sinne, wie wir, das Volk, es wünschen, ein Bedürfnis danach haben, es brauchen, je nachdem. Da werden die Bürger mit dem Ruf, wir sind das Volk, fordernd gegen die Regierung. Und jetzt kommt die erste Überlegung, als was werden sie denn eigentlich fordernd? Ja, man merkt ja, wenn einer auftritt mit, wir sind das Volk, dann drückt er nicht bloß einen Anspruch aus, sondern er verweist auch auf seine Anspruchsgrundlage. Er verweist, warum er fordern kann, warum er was zu fordern hat. Und warum hat er was zu fordern? Weil er Volk ist. Jetzt, was ist man eigentlich, wenn man Volk ist? Wer ist denn das Volk? Es sind doch eigentlich die Regierten. Das Volk sind die, die unter der Staatsmacht stehen. Die sich an dem auszurichten haben, was die Gesetze, die andere machen, ihnen auferlegen. Das Volk sind die, die man früher Untertanen genannt hat. Die Beherrschten, die Objekte des Regierens. Und jetzt haben wir das irre. Die Objekte des Regierens werden frech. Sie stellen sich auf und nicht in der Rolle eines Revolutionärs, der sagt, die Rolle will ich nicht mehr spielen. Ganz im Gegenteil. Wenn Leute als Volk aufstehen und fordernd werden, dann liefern sie das Bekenntnis zu der Rolle des Regierten ab. Der Regierte sind sie, der Regierte wollen sie sein. Und auch weiterhin. Aber sie klagen, so wie sie sich's denken, gute Herrschaft ein. Sie klagen ein, dass die Obrigkeit, gerade weil sie sich auf ihr Volk so verlassen kann, weil das Volk doch alles tut, was von ihm verlangt ist, weil das Volk doch die Basis des Staates bildet. Deswegen haben die braven, gehorsamen Bürger, die ihre Pflicht tun, ein Recht gegen die Obrigkeit. Sie soll sie gut regieren, die Regierten. Ja, man merkt, da dreht sich ein Verhältnis um. Historisch und sachlich. Mal historisch. Wenn die Bürger an den sich als Volk zusammenrotten und sagen, wir sind das Volksstaat, merkt ihr das mal, spielen sie sich als Auftraggeber der Obrigkeit auf. Sie spielen sich auf, als wäre sie wären na quasi die Regierenden und die Regierten wären die Diener. So spielen sie sich auf. Im Namen der Gemeinschaft, die das Volk bildet, hätte der Staat Pflichten. Tatsächlich ist die Gemeinschaft, die sie bilden, selber ein Produkt des Staats. Die tun so, wie wenn das Volk das Erste wäre und der Staat praktisch die Einrichtung ist, die das Volk sich schafft. Historisch ist in jedem Fall umgekehrt. Die Reichweite der Staatsmacht mit ihren Kriegen und ihren Erfolgen bestimmt, wie weit das Territorium reicht, wie groß also auch das Kollektiv ist, das unter der Macht des Staates versammelt wird und dann Volk heißt. Und die jeweiligen Bevölkerungen haben sich in der Geschichte immer erst über Generationen hinweg dran gewöhnen müssen, wer da alles zum Volk gehört. Ja, manchmal erinnert man sich ja in Deutschland noch dran, dass das ganze Ruhrgebiet und die ganze Industrialisierung des Ruhrgebiets mit eingewanderten Polen bewerkstelligt worden ist. Und das sind die ganzen Fußballer aus dem Ruhrgebiet, die, ah, jetzt heißen sie ja inzwischen anders. Aber früher haben sie alle so wie, sag mal, wie haben sie? Lewandowski, den gibt es immerhin noch, aber der ist kein Ruhrgebietseinwanderer. Auch der nicht, ne? Nein, nein, die ist egal, sie weiß schon. Ja, ja, also die Skis und so weiter. Das Volk, in Wahrheit ein Produkt des Staats, tut so, wie wenn die Gemeinschaft, die das Volk bildet, nicht ein Produkt der politischen Gewalt wäre, sondern wie wenn es die Menschengemeinschaft ohne die Gewalt gegeben hätte und dann als Auftraggeber der politischen Gewalt auftritt, die sich einen Staat schafft, damit ja was? Der Staat dem Volk sein Lebensraum, seine Ordnung, seinen inneren Frieden vielleicht, aber jedenfalls sei Recht gegen das Ausland sicher. Und logisch, ja, das habe ich eigentlich schon gesagt, logisch stellen sie die ganze Sache auf den Kopf, weil die Bürger, die sich als Volk zusammentun, eben sich zu eingebildeten Auftraggebern der Macht aufschwingen, der sie tatsächlich unterworfen sind.
Recht gegen das Ausland heißt Recht gegen die Ausländer.
Oder? Was hast du gemeint? Ich habe es jetzt ganz prinzipiell gemeint. Wenn dir heute Menschen, die als Volk denken, das deutsche Volk braucht einen Staat. Jetzt muss man ja gar nicht an die Pegidas denken. Warum braucht das deutsche Volk einen Staat? Da gibt es ja bloß zwei Argumente. Für die Ordnung nach innen und dafür, dass nach außen das deutsche Volk frei ist und andere Staaten keinen Zugriff auf unser Territorium, unsere Freiheiten nehmen können. Also das war, ich habe es ganz generell gemeint. Natürlich geht es dann immer mit Ausland und Ausländer. Schauen wir uns mal die Gemeinschaft an. Also immer noch, ja, wir sind jetzt bloß bei dem Spruch, wir sind das Volk. Und immer ein bisschen die Frage, wer ist denn das jetzt eigentlich? Erstmal haben wir, es ist eigentlich das Kollektiv derer, die Ja sagen zum regiert werden und gerade darauf ihre Rechtsansprüche gründen. Zweitens, wer ist das Volk? Wer ist diese Gemeinschaft, in deren Namen da welche demonstrieren gehen? Die Gemeinschaft ist zweitens was Eigentümliches. Ist eine Gemeinschaft, die keine, außer auf solchen Demos und vielleicht auf Nationalfeiertagen, eine Gemeinschaft, die keiner wirklich praktizieren kann. Denn wenn sich die Bürger als Volk aufstellen, dann abstrahieren sie von den sozialen Gegensätzen, in denen sie leben. Und von den besonderen Interessen, die der eine und der andere hat. Muss ich mal denken, wenn in Dresden 25.000 auf der Straße waren, nehmen wir es so wie es ist, ob es mehr oder weniger waren, macht ja gar nichts aus. Dann ist eins klar, das sind immerhin 5% der Bevölkerung dieser Stadt. Also mit Greisen und Kranken und Kindern alles zusammengerechnet. Wenn 5% der Bevölkerung einer Stadt auf die Straße gehen, dann sind da todsicher Reiche und Arme, gut situierte und Sozialhilfeempfänger, gebildete und bildungsferne Dresdner dabei gewesen. Leute demonstrieren miteinander die gegen das ausländische Gesocks, wie sie sagen, die sich unter anderen Umständen selber wechselseitig für Gesocks halten. Ja, die Studienräte oder die Gebildeten, die da mitdemonstrieren, die haben doch in den Hartz-IV-Lern, die auch mitdemonstrieren, haben sie doch das Bild der Untüchtigen, vielleicht Sozialschmarotzer, wenn sie wollen, vor Augen, die sie nie sein wollten. Wenn sie Volk bilden, macht es gar nichts. In jedem anderen Zusammenhang wollen die voneinander nichts wissen. Als Volk verstehen sie sich. Umgekehrt übrigens, die armen Leute demonstrieren dort mit denen, die sie unter anderen Umständen für die Großkopferten halten, die sie nicht leiden können. Wenn man es genau betrachtet, und das, jetzt wird die Sache wirklich ein bisschen kompliziert, wovon genau sehen die Leute ab, wenn sie sich als Volk zusammentun? Das ist wirklich ein bisschen schwierig. Erstens, meine erste Fassung war, sie sehen ab von dem verschiedenen sozialen Status und den besonderen Interessen, die sie haben. Gut, kann man sagen, na gut, wenn sie miteinander demonstrieren, macht es nichts, ob man reich oder arm, gebildet oder ungebildet ist. Okay, soweit. Zweitens, so ganz abstrahieren vom verschiedenen sozialen Status tun sie jetzt ja andererseits auch wieder nicht. Sie wissen schon, dass sie solche und solche Bürger sind. Und wenn dann Sprüche fallen, wie ich ihn vorhin da schon reingebracht habe, es gibt in Deutschland genug arme Leute, da brauchen wir nicht auch noch die Ausländer, wenn man den Spruch nimmt. Da muss man ja mal sagen, naja, die wissen also, dass es arme Leute gibt. Und sie wissen, ob sie selber dazu können oder ob sie selber ein anderer Fall sind. Kurzum, die Ergebnisse der kapitalistischen Sortierung der Menschheit, reiche, arme, gesicherte, ungesicherte Existenzen, die Ergebnisse sind ihnen gar nicht ganz unbekannt. Die leugnen oder die, von denen abstrahieren sie gar nicht wirklich. Wovon abstrahieren sie wirklich? Und das ist jetzt wirklich der Hammer dieses Weltbilds. Sie abstrahieren vom Gegensatz der Konkurrenz, in der sie stehen. Wovon wollen sie wirklich nichts wissen, wenn sie Volk sind? Dass der Erfolg des einen auf Kosten des Erfolgs des anderen geht. Dass einer für sich in unserer Welt und Wirtschaft rausholt, was er anderen wegnehmen kann. Dass die sozialen Ergebnisse von einem Konkurrenzkampf sind, in dem Sieger und Verlierer gibt. Davon wollen die Leute, die Volk bilden, nichts wissen. Eigentlich leugnen sie das, wenn sie sich als Volk denken. Wie fassen sie es stattdessen? Sie verstehen die Konkurrenzgesellschaft, in der sie leben, als eine Gemeinschaft, die eine gemeinsame Lebensbewältigung betreibt. Und alles, was jeder für sich tatsächlich in der Konkurrenz an Leistung zustande bringt, um anderen das Geld aus der Tasche zu ziehen, wird betrachtet als, das ist ein Beitrag zum Leben der Gemeinschaft. Und alles, was einer auf Kosten anderer rauszuziehen vermag, für sich anzueignen vermag als Einkommen, wird betrachtet als, das ist die Gegenleistung, die einer für seinen Beitrag von der Gesellschaft zurückkriegt. Ist mir wichtig, dass der Gedanke verstanden wird. Es ist die Umdeutung einer Konkurrenzgesellschaft in ein sittliches Zusammenwirken, der in dieser Gesellschaft zusammenlebenden Menschen. Konkurrenzleistungen werden als Beitrag gewürdigt und Einkommen, Konkurrenzergebnisse werden als quasi Honorierung des Beitrags durch die Gesellschaft gewürdigt. Und da merkt man erstmal, wie allgemein dieser Gedanke ist. Jeder Gewerkschafter, der sagt, wir wollen uns unseren fairen Anteil holen, wir wollen für unsere Beiträge zum Wirtschaftswachstum fair entgolten werden, meint auch nicht, dass er in einem Konkurrenzkampf steht, wo der eine so viel kriegt, wie er dem anderen wegnehmen kann. Und wo die Arbeiter sich so viel aneignen können, wie sie den Unternehmern an Lohn abtrotzen. Sondern er meint, da gibt es einen fairen Ausgleich, da gibt es ein faires Verhältnis und nur auf das faire Verhältnis erheben sie Anspruch. Wichtig ist zu sehen, diese Umdeutung, und man muss ernsthaft sagen, ohne die Umdeutung hält es doch keiner aus, in der Gesellschaft zu leben und sie auch noch richtig zu finden. Diese Umdeutung ist konstitutiv für ein Volk. Und jetzt kommt das Schlimmste. Dass es eine Umdeutung ist, dass es gar nicht die Sache ist, wissen Sie irgendwie sogar. Der Standpunkt, wir bilden eine Gemeinschaft, in der jeder seinen Beitrag zu leisten hat und in dem jeder, wenn es nach Recht und Gesetz zugeht, wenn alles nach rechten Dingen zugeht, in dem jeder dann auch das, was ihm zusteht, rauskriegt. Dieser Gedanke. Der weiß gleichzeitig, dass er gar nicht die Wahrheit über die Lage ist, sondern es ist der Gedanke, mit dem man sagt, so tät ich die Lage richtig finden. Also anders ausgedrückt. Der Gedanke des Volkes, der Gedanke der Gemeinschaft, in der doch jeder einen Beitrag zu leisten hat und in der jeder dann auch kriegt, was ihm zusteht. Dieser Gedanke kommt als Ideal daher, als Forderung, nicht als Aussage, so ist es. Deswegen ist den Menschen, die an sich als Volk glauben, also die an diese Gemeinschaft glauben, denen ist ja gar nicht unbekannt, dass sie in einer Gesellschaft leben, wo lauter Privatinteressen aufeinander knallen. Aber das kennen sie als lauter Verstöße gegen die Gemeinschaft. Immer, wo man nicht umhin kann, den Gegensatz zu bemerken, verurteilt man den Gegensatz als Verstoß gegen eine eigentlich seiende, eigentlich sich gehörige Gemeinschaftlichkeit. Ja, das ist übrigens vollkommen prinzipienlos, an welcher Stelle man die Grenze zieht. Ein Unternehmer entlässt Belegschaft. Ja. Die Menschen, die sich für Erfolg halten und so denken, müssen sich entscheiden. Sagen sie, naja, der tut auch bloß einen Job. Und wenn er sie nicht entlassen tät, ging die ganze Firma kaputt und irgendwann gäbe es auch keine Arbeitsplätze für die übrigen mehr. Naja, dann ist die Sache in Ordnung. Man hat den Gegensatz bemerkt, aber in dem Fall wird er keinem zur Last gelegt, weil er nicht als Absicht und Interesse bemerkt wird, sondern als Notwendigkeit. Dieselbe Aktion kann man natürlich nach der Seite hin betrachten. Naja, auf die Weise sorgt der Unternehmer dafür, dass seine Firma Gewinn abwirft. Dann kann man sagen, bloß wegen dem Profit schmeißt er die Menschen auf die Straße, wo bleibt hier die Gemeinschaft? Es ist vollkommen wurscht, so rum und so rum. In beiden Fällen wird der Glaube an die Gemeinschaft verteidigt und der Glaube an die Gemeinschaft wird frech, wenn man meint, hier ist gegen sie verstoßen worden. Was wir als Kritiken kennen, was Sie als Unrecht kennen oder was Sie als etwas, was Sie nicht leiden können, identifizieren, erklären Sie zum Verbrechen gegen die Ordnung. Da steckt ein Riesenbeschluss drin, nämlich die Ordnung, der ich selber folge, die kann doch nichts verkehrt sein. Die muss doch gut sein. Sodass alles, wo ich mich was ich schlechterdings nicht mehr gut finden kann, das halte ich einfach für ein Verbrechen. Die Finanzkrise, was ist es? Verbrecherische Bankster haben unser Schicksal verzockt. Ja, dass das der ganz normale Gang der geschäftlichen Dinge ist und dass man erst von hinten hinein, hinterher gemerkt hat, dass die Spekulation unseriös war. Ja, warum? Weil sie mal nicht geklappt hat, war sie unseriös. Sonst ist sie genauso, aber wenn sie klappt, ist sie seriös. Das kann sich richten gegen Immobilienspekulanten, die die Mieten immer in höhere Höhen treiben. Was ist es dann? Dann sagt man, Profitgier macht dem normalen Menschen das Leben schwer. Das kann sich richten gegen Politiker, die an ihr eigenes Interesse denken. Kann sich richten und richtet sich sehr zuverlässig. Gegen Arbeitslose, die nicht bereit sind, gleich jeden Drecksjob anzunehmen. Alles, auf alle kann man es anwenden, sie verletzen ihre Pflichten gegenüber der Gemeinschaft. Und man merkt schon, wenn man das so hernimmt, alles, was einem nicht passt, erklärt man zum Verbrechen. Dann merkt man, dass dann Volkssein eine sehr ungemütliche Angelegenheit ist. Es ist nämlich, wenn die Leute sich als berechtigtes Volk aufstellen, ein einziger Ruf nach dem Staat, der alle zur Ordnung zu rufen hat, der alle unter ihre gesellschaftliche Rolle zu zwingen hat, damit die erzwungene Harmonie, an die man glaubt, und die es nicht gibt, endlich wirklich wird. Es ist schon klar, dass bei dem Gedanken, wir bilden eine Gemeinschaft, die verpflichtet alle, aber sie ist auch die Existenzgrundlage aller. Dass dieser Glaube an diese Gemeinschaft, der eben einschließt, dass alles, was einem nicht passt, als Störung und Verletzung der Gemeinschaft durch Egoismus verurteilt. Da steckt da schon drin, alles, was einen stört, ist eigentlich gegen das Volk gerichtet, volksfeindlich. Und in dem Sinn automatisch volksfremd. Das kann im Sinn unseres Volkes nicht gemeint gewesen sein. Und da steckt eigentlich der Grund drin, warum die Ausländer an allem schuld sind. Wenn welche ans Volk, also an diese Zwangsgemeinschaft der Konkurrenzgesellschaft, als eine Lebensgemeinschaft glauben, dann ist der Schluss auf. Und wer stört hier eigentlich? Wer stört die Volkseinheit? Der liegt dann immer ganz schnell auf der Hand. Na, welche, die gar nicht zum Volk gehören?